Ich habe auch gemerkt, die Leute hetzen auch nicht mehr so viel. Weißt du, man hat auch so ein bisschen so, wir waren gestern auf dem Fahrrad, nee, heute Mittag waren wir auf dem Fahrrad und haben Brot gekauft. Und uns ist aufgefallen, dass die Leute dann auch bei der Ampel nicht mehr so drängeln und die halten ihren Abstand und sind nicht mehr so, kleben einem nicht mehr so auf der Backe sozusagen, weißt du, so wie das normalerweise ist.
Leute haben einfach immer noch diese Idee von Kaffee, dass der einfach dunkel sein muss und bitter und man muss ganz viel Zucker und Milch reinmachen. Und das ist natürlich dann, wenn du halt auch noch das ganze Extra, was dazu kommt, betrachtest, ist es natürlich schon kompliziert, ne? Also man kann bei Kaffee sehr viel falsch machen, und das ist bei Wein natürlich nicht der Fall.
Kitain kennt ihr wahrscheinlich unter dem Namen The Coffee Vine. Das ist ein Kaffee-Blog und auch ein Specialty-Coffee Kaffee-Abo. Und neuerdings, nämlich ziemlich genau seit dieser Woche, könntet ihr ihn auch mit dem Virtual Coffee Festival in Verbindung bringen. Das startet am Sonntag, ja genau, diesen Sonntag, übermorgen, am 29.03.2020. Und was es damit genau auf sich hat, das erzählt Alex mir in der nächsten Stunde. Schön, dass ihr reinhört, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und ich freue mich riesig über ein kleines Follow und vielleicht auch über einen kleinen Kommentar, wie ihr den Podcast so findet. Viel Spaß!
Ja, mein Name ist Alex Kitain. Ja, ich bin der Gründer von The Coffee Vine und Fresh Drip und seit neuestem auch der Gründer von dem Virtual Coffee Festival.
Nice, ja, das hast du einstudiert. ja. Damit würde ich sagen, sind wir mittendrin. Das hast du ja voll gut quasi einmal kurz umrissen, warum wir jetzt hier ausgerechnet miteinander quatschen. Ich hatte dich tatsächlich so auch auf meiner Liste. Mir war, bis wir uns vor einem Monat oder zwei in Stuttgart bei Mokuschka getroffen haben, nicht bewusst, dass du Deutsch sprichst. Deswegen dachte ich immer so, oh, voll schade, das wäre so cool. Ja. Stellt sich
ja,
raus,
das ist cool. Das ist ganz witzig, ja. Ich bin seit 12 Jahren in Amsterdam. Bin hier damals für meinen ersten Job nach der Uni hergezogen und bin einfach hängen geblieben und fühle mich hier sehr wohl. Ich liebe diese Stadt. Ich habe hier auch damals so meine Leidenschaft für Specialty Coffee entdeckt. Und damals, als ich noch mit meinem, was war denn das damals? Mein letzter Job, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich zu der Zeit meinen Blog angefangen, The Coffee Vine. Das war eigentlich eher so eine Art
Freizeitspaß?
Ja, es war so ein Freizeitspaß. Ich wollte mich einfach irgendwie ein bisschen ausdrücken. Ich wollte meine Leidenschaft für Kaffee irgendwie ausdrücken und ich wollte eigentlich so ein bisschen die neue Kaffeeszene so ein bisschen dokumentieren. Zu der Zeit gab es in Amsterdam nur so 3-4 Specialty-Coffee-Geschäfte.
Wo sind wir dann gerade zeitlich?
Das war 2013.
Ja. Und also du kommst ja nicht direkt aus der Kaffeewelt. Ne? Du sagst, du hattest deinen ersten Job da. Und darf ich raten, hatte der irgendwas so mit Marketing oder Design oder sowas zu tun?
Also ich wollte vor ganz langer Zeit mal irgendwie, also als ich noch jung, ganz ein Kind war eigentlich, wollte ich eigentlich Modedesigner werden. Das hat irgendwie nicht so ganz geklappt oder ich habe es nicht richtig verfolgt. Ich habe tatsächlich Marketing studiert in England und sollte eigentlich auch meinen ersten Job in Marketing in England anfangen, aber das hat dann irgendwie zeitlich nicht so ganz gepasst. Ich habe nach der Uni bin ich zurück nach Hamburg gezogen und habe dann ein halbes Jahr da gearbeitet und bin dann erstmal auf Weltreise gegangen.
Sehr schön.
Und zu der Zeit habe ich mich bei ganz vielen verschiedenen großen Firmen für Marketing-Trainee-Programme beworben. Und ich hatte dann irgendwie echt kurz vor meiner Abreise ein Interview bei Citigroup und war dann auch bei dem Assessment Center und bei den verschiedenen Interviews und so weiter. Und dann genau zu dem Zeitpunkt, als ich schon in Indien war, haben die mich dann angerufen oder mir dann eine E-Mail geschrieben und gesagt, ja, wir möchten Sie gerne zum letzten Interview einladen, kommen Sie doch bitte nach London. Und dann meinte ich halt so, ja, sorry, ich bin jetzt schon in
Wann,
Indien.
Wann, morgen?
Ja, genau, das wird leider nichts. Und und dann habe ich halt von meiner Reise aus weiterhin mich für verschiedene Jobs beworben und wurde dann im Endeffekt durch British American Tobacco eingestellt in Amsterdam. Mhm. Das war auch ein bisschen unerwartet. Und bin dann halt hier unerwartet in Amsterdam gelandet in 2007 und habe mich seitdem hier sehr gut eingelebt und fühle mich hier sehr wohl.
Ja, sehr cool. Ja, und dann hast du quasi neben deinem festen Job, den du so hattest, hast du dir quasi als Ausgleich oder ja, so als Hobbyinteresse die Kaffeeszene irgendwie so rausgepickt. Und ja, wie ist das so, wenn man das so ein bisschen von außen eigentlich betrachtet, kriegt man das so richtig mit, dass es so zwei verschiedene Welten irgendwie sind, so der Industriekaffee und Specialty-Kaffee?
Ja, total. Also ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen so, ich habe sehr früh angefangen, Kaffee zu trinken, weil mein Vater immer irgendwie total besessen war von Starbucks. Mhm. Und er hatte so eine Zeit lang so eine Art, Urlaubs-Apartment in North Carolina. Mhm. Mein Vater ist ein Golfspieler aus Leidenschaft und hat uns als Kinder immer mit dahin genommen. Und damals war halt immer Teil des Rituals, bei jedem Starbucks unterwegs irgendwo zu halten und sich immer so einen riesigen Venti-Latte zu holen mit ganz viel Zimt. Mhm. Und ich habe dadurch praktisch so ein bisschen so angefangen, Kaffee zu trinken. Aber ich habe natürlich sehr lange dann gebraucht, um Specialty zu entdecken, weil es das einfach nicht so wirklich gab. Ne? Obwohl ich auch eine Zeit lang in Australien gelebt habe, nach der Schule. Mhm. Aber damals war ich halt echt, ich hatte gerade meinen ersten Job so und habe halt Nescafé getrunken und
fand es geil.
Kannte mich halt noch nicht so wirklich damit aus.
Ja.
Und ich habe tatsächlich so das die erste Begegnung mit einem echt leidenschaftlichen Barista hatte ich zufälligerweise in Toronto. Ich war während meiner Uni-Zeit 3 Wochen in Kanada und in den Ferien und habe eine Freundin von mir besucht. Und ich war dann irgendwann in Toronto und habe mich da irgendwie verlaufen und kam dann irgendwie zufälligerweise in so ein Industriegebiet, was praktisch so Gentrification gerade am Erleben war und habe dann so eine Kaffeebar gefunden und da hat mir dieser Barista da alles Mögliche erzählt und ich dachte irgendwie so,
was ist so ein Quatsch.
So ein Quatsch, das kann doch gar nicht sein und so ein Blödsinn und so weiter. Und tatsächlich hat es dann eine Weile gedauert, bevor ich das dann so ein bisschen absorbiert hatte. Und ich war dann irgendwann mal beruflich in London, weil das Hauptbüro von British American Tobacco ist in London. Und ich hatte dann so ein bisschen Zeit und habe mich dann irgendwie in East London habe mir so ein bisschen die Zeit verschlagen und war dann bei Allpress. Das ist eine ziemlich coole Rösterei, die eigentlich aus Neuseeland kommt, aber halt auch in London eine Rösterei betreibt. Mhm. Und ich habe da mit dem Barista echt super lange geschnackt und ich fand das irgendwie total spannend. Und dann kam ich halt zurück nach Amsterdam. Ich hatte schon zu der Zeit, als ich in der Uni war, habe ich viel Artikel geschrieben für meine Uni-Zeitschrift, war auch für so einen Student Media Award nominiert.
Ah, sehr cool.
Also es war immer so eine Art Leidenschaft von mir, Schreiben und dann habe ich irgendwie so angefangen nachzudenken, okay, vielleicht kann ich irgendwas mit Kaffee machen oder zumindest irgendwie darüber schreiben. Und meinen Freunden, ich habe hier in Amsterdam einen sehr internationalen Freundeskreis und dachte, okay, cool, vielleicht kann ich irgendwie einen Blog starten. Und habe dann sehr lange drüber nachgedacht und verschiedene Namen ausprobiert und so weiter. Und dann bin ich irgendwann halt bei The Coffee Vine gelandet. Das ist eigentlich so eine Art Wortspiel auf dem englischen Ausdruck I heard it on the grapevine. Wenn man so eine Art Gerücht hört und
ach, witzig.
Verstehst du?
Ja,
und hab dann so
cool.
Praktisch,
ich liebe sowas.
Genau. Sehr cool. Ja, aber viele Leute denken immer so, also gerade in Deutschland muss ich dazu sagen, viele Leute denken halt, dass es irgendwas mit Wein zu tun hat. Mhm. Die sprechen das dann auch als Coffee Wine aus. Mhm. Das ist immer ganz witzig. Aber das hat mit Wein überhaupt nichts zu tun. Obwohl ja oft diese Parallele gezogen wird zwischen Wein und Kaffee, die ich persönlich ein bisschen irreführend finde, weil das stimmt zwar, dass du natürlich bei Wein auch verschiedene Varietäten hast und auch verschiedene Ursprungsländer und so weiter, aber du hast im Grunde genommen bei Kaffee natürlich ein ganz anderes Anwendungsprinzip als bei Wein. Also
aber ich finde eigentlich den Vergleich immer ganz gut, um das für Leute, die nichts damit zu tun haben, zugänglich zu machen. Weil Wein ist im Endeffekt auch einfach nur ein Getränk. Und man kann das wichtig nehmen, man kann es aber auch einfach Ja, man kann sich auch nicht dafür interessieren und das einfach so beiläufig trinken und gar nicht wahrnehmen, was man da jetzt eigentlich für einen Wein hat, ob der jetzt trocken, halbtrocken, Burgunder oder was weiß ich ist. Und ja, bei Kaffee stimmt. ist das ja eigentlich dann genauso. Also es gibt da einfach so viele Unterschiede und gerade dieses Sensorische ist ja das, was, was das beides so ein bisschen verbindet. Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz gut.
Also ich finde es okay bis zu einem bestimmten Punkt.
Ja.
Ich finde persönlich, dass der Vergleich mit Tee eigentlich besser passt. Mhm. Weil Tee muss auch auf eine bestimmte Art und Weise zubereitet werden. Und da gibt es auch bestimmte Techniken und jeder Tee hat irgendwie eine andere Zubereitungsmethode und so weiter.
Mhm. Ja, das stimmt.
Ich finde, die Leute haben eigentlich mehr Zugang dazu, weil sie Tee eigentlich auch sehr gut kennen. Natürlich gibt es auch viele Leute, die einfach nur Lipton trinken und dann eigentlich gar nichts von Tee wissen. Mhm. aber wenn du zu einem Tee-Spezialitätenladen gehst, komischerweise sind die Leute dann trotzdem immer noch viel offener, was das Thema betrifft. Weil es einfach bei Tee nicht diese ganze, du musst den Kaffee mahlen und dann musst du irgendwie die richtigen verschiedene Brühmethoden und so weiter. Leute haben einfach immer noch diese Idee von Kaffee, dass der einfach dunkel sein muss und bitter und man muss ganz viel Zucker und Milch reinmachen. Mhm. Und das ist natürlich dann, wenn du halt auch noch das ganze Extra, was dazu kommt, betrachtest, ist es natürlich schon kompliziert. Ne? Also man kann bei Kaffee sehr viel falsch machen.
Ja, voll.
Und das ist bei Wein natürlich nicht der Fall. Ne? Also im Grunde genommen, wenn du den Wein auf die richtige Art und Weise kühlst oder lagerst und
ach, du meinst als Konsument jetzt einfach?
Ja, genau, als Konsument. Ja. Also nicht von der Produzentenseite her gesehen, sondern wirklich tatsächlich als Konsument. Mhm. Du hast bei Kaffee einfach so viele Faktoren, die einfach dazu führen können, dass du den Kaffee einfach total vermasselst.
Ja.
Und ich glaube, Leute haben einfach diese Idee, Kaffee muss einfach so eine bestimmte Funktion erfüllen. Der muss einfach, der muss dich wach machen, der muss dich sozusagen durch den Tag hin irgendwie voll koffeinieren, damit du bis abends halt deine Arbeit machen kannst. Oder halt, weißt du, auch viele Leute denken immer bei Kaffee so Kaffee und Kuchen und bei Oma und so weiter. Mhm. Das stimmt natürlich auch. Das ist natürlich auch Teil des Rituals, wie Leute da den Kaffee halt auch konsumieren. Aber Specialty Coffee ist dann nochmal eine ganz andere Sache und ich glaube, das ist halt so der Punkt, wo man halt auch mal ganz klar sagen muss, Wein und Kaffee haben sich einfach im Grunde genommen, haben nur das Gemeinsame, dass sie halt bestimmte Charakteristiken teilen, aber im Grunde genommen ist es einfach gar nicht vergleichbar, finde ich.
Ja, so vom Grundding schon nicht. Aber so von dem Zugang, den man dadurch irgendwie schaffen kann. Aber ich finde es auch sehr witzig, dass Kaffee ja so ein totales ja, also jeder trinkt Kaffee, jeder hat irgendwie einen Berührungspunkt zu Kaffee, aber niemand oder nicht niemand, sondern sagen wir mal hier in Deutschland 5% der Leute haben schon mal was von Specialty-Kaffee gehört und überhaupt davon, dass unterschiedliche Kaffees unterschiedlich schmecken, weil den Geschmack, stimmt, den man so mit Kaffee assoziiert, ist einfach der Geschmack, der weggeröstet ist. So dass es, da kann egal welcher Kaffee drin sein, der schmeckt immer ungefähr gleich. So. Und genau. Und du bist dann halt quasi durch diesen Barista mehr oder weniger da drauf gekommen und hast dich dann so ein bisschen selbst eingenördet in das ganze Thema. Und wolltest du über deinen Blog denn eher Kaffeewissen oder Kaffeeszene oder sowas teilen? Oder was war da so dein Ansatz? Oder war es eher für dich?
Nee, das war eigentlich eher also es war schon so eine Art, die Idee war von Anfang an, dass es so eine Art Kaffeeführer wird. Mhm. Ich war auch ehrlich gesagt, das musst du dazu sagen, auch einer der ersten, der überhaupt auf Englisch über Kaffee gebloggt hat zu der Zeit.
Jetzt so in Europa oder was würde, oder so?
Ja, in Europa, ja. Ja. Mhm. Und es gab damals schon so eine Seite, die heißt Bean Hunter. Das war so eine Art Yelp oder so ähnlich für Cafés, aber das war halt aus Australien und hatte nicht wirklich so eine Substanz. Also es war halt einfach nur so eine Art Liste von Cafés und eventuell waren da noch so ein paar Reviews von irgendwelchen Kunden dabei, aber du hattest irgendwie keine wirkliche Geschichte über den Kaffeebesitzer oder was die da machen und so weiter. Und ich wollte das halt eigentlich so ein bisschen also am Anfang muss ich dazu sagen, meine Fotos waren zu Beginn wirklich katastrophal hässlich. Das hat sich auch wirklich erst mit der Zeit, ja, mit der Zeit verbessert. Aber witzigerweise, es war wirklich so, dass ich irgendwie so den Nerv der Zeit getroffen hatte zu der Zeit. Das war ganz witzig, weil ich dann auch natürlich ganz viele neue Leute kennengelernt habe auf einmal. Mhm. Und ich habe auch zu Beginn die ersten Kaffeetouren gemacht. Also wir haben dann echt so Walking-Tours und Cycling-Tours gemacht, wo wir dann tatsächlich verschiedene Cafés besucht haben, wo dann jeder Barista oder Kaffeebesitzer dann irgendwas für uns serviert hat. Und dann kam halt irgendwann so der Punkt, wo ich dann mit meinem letzten Job, also ich bin dann irgendwann weggegangen von der Tabakfirma und war dann erst im E-Commerce oder danach im E-Commerce sehr lange. Und ich habe zu der Zeit dann auch immer gedacht, okay, also die haben dann immer mein Büro verlagert in so einem Kaff außerhalb von Utrecht, wo ich dann irgendwie jeden Tag 3 Stunden hin und zurück fahren musste. Und irgendwie hatte ich dann auch keine Motivation mehr für diesen Job. Und das ganze Thema, das war irgendwie alles nicht mehr so mein Ding. Und ich hatte dann so auf einmal diese Idee, okay, vielleicht kann ich mit The Coffee Wine irgendwas machen, also auch als Geschäft.
Ja, also und, hattest du schon so eine gewisse Reichweite, eine treue Community?
Ja.
Und das war aber nur ein Blog oder schon auf anderen sozialen Medien?
Nee, das war wirklich ein Blog auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Aber ich habe hauptsächlich halt viel gebloggt, viel gepostet. Aber dann kam halt so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt diese einzigartige Möglichkeit, The Coffee Wine eventuell in ein Geschäft umzuwandeln. Und ich dachte mir halt, okay, was kann ich daraus machen? Und in Amerika zumindest waren Kaffee-Abos auf jeden Fall schon mal ziemlich populär.
Ja.
Und ich habe mir dann verschiedene Modelle angeschaut und ich dachte, okay, das ist was für mich. Und habe dann mit einer Freundin von mir, die hat mir dann auch viel bei dem Branding und der Webseite geholfen, dieses Kaffee-Abo gestartet. Das war zu Beginn sehr, sehr anders. Also es war immer, die Idee war immer 3 Kaffees von 3 Röstern. Das haben wir auch bis heute, also selbst 6 Jahre später haben wir das gleiche Prinzip immer noch. Aber zu Beginn war das halt so eine Art Geschenkbox, die halt auch durch den Briefkasten passt. Also eine ganz dünne, flache Box mit 3 Tütchen mit 3 verschiedenen Kaffees von verschiedenen Röstern. Wir haben die dann selber in ihrer Wohnung zu der Zeit noch sogar umgepackt und umgefüllt und die ganzen Sticker aufgeklebt und jeden Monat haben wir neue Sticker gemacht. Also es war wahnsinnig kompliziert. Das hat natürlich auch lange Zeit nicht wirklich funktioniert. Also das hat nicht wirklich viel Wachstum erlebt und das war auch von den Kosten her einfach wahnsinnig teuer, das alles zusammenzustellen.
Ja.
Und und dann habe ich natürlich irgendwann gedacht, okay, so funktioniert das jetzt erstmal nicht. Das ist irgendwie nicht so das Ding. Wir haben zu der Zeit sogar noch die erste Filterkaffeebar in Europa geöffnet als Pop-Up. Es gab sowas schon mal in London von James Hoffman. Das war auch ein Pop-Up. Ich hatte von ihm sogar noch Tipps bekommen, wie ich das da machen kann und so. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Wo habt ihr das gemacht? In Amsterdam dann?
Ja. In Amsterdam, direkt am Leidseplein. Das ist eigentlich so ein ziemlich zentraler Punkt. Aber wir waren in so einem... Theater in Amsterdam, das hatte so eine Art Ticketgeschäft und das haben sie irgendwie verlegt und dann haben sie aus diesem Raum, das war ein ziemlich kleiner Raum, wollten sie so eine Art Mini-Food-Halle machen. Und ich hatte dann irgendwann so eine Tante irgendwann mal angeschrieben, beziehungsweise die kam irgendwann zu mir. Ich habe so eine Zeit lang für Lot 61, so einen lokalen Röster hier, habe ich so eines deren Cafés geführt. Die kam dann irgendwann bei mir in den Laden rein und meinte sich, ja, ich war damals bei dir auf dieser Walking Tour dabei, das war total toll. Und ich mache jetzt zusammen mit 2 anderen Leuten eine Mini Food Hall auf. Und wir würden ganz gerne jemanden haben, der Kaffee macht. Und ich dachte, vielleicht hättest du Lust und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, das klingt ganz spannend. Ich hatte auch zu der Zeit ein bisschen Geld auf der hohen Kante liegen und dachte, okay, das könnte vielleicht eine ganz coole Möglichkeit sein. Und ja, dann hat sie irgendwie so ganz groß angekündigt, ja, das ist am Leidseplein und das ist eine ganz tolle Location und so weiter. Und ich war dann irgendwie so ein bisschen geblendet von dem ganzen Ding. Und
so Anfangs-Euphorie, so yeah, 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 das wird ja, richtig gut. Und dann ist eher so...
Total. Ja, also das Ding ist, ich habe das zusammen mit dieser Freundin von mir gemacht, mit Erika. Die Mutter von ihrem Ehemann hat sich das damals angeguckt und meinte so, mach das auf keinen Fall, das wird eine Katastrophe und so weiter. Ich so, nein, das wird super cool und wir haben die erste Filterkaffeebar und bla bla bla. Mhm. Und das war dann tatsächlich ein Riesenreinfall, also weil wir uns auch als mit den anderen Unternehmern halt überhaupt nicht verstanden haben. Wir hatten irgendwie so mega Einschränkungen. Wir konnten zum Beispiel kein richtiges Schild aufhängen draußen. Wir durften kein Schild auf die Straße stellen. Wir durften dies nicht, durften das nicht. Wir hatten keine Sitzmöglichkeiten und so. Und und dann wurde das halt irgendwann, halt so eine Art Reinfall. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, so Leute, tut mir leid, aber wir ziehen uns zurück. Und das war dann irgendwie ein mega Drama.
Ja, wie lange hast du das gemacht?
Ich glaube, wir haben so circa 5 Monate durchgehalten.
Ach doch.
Mhm. Ja, wir haben dann die Bar haben wir dann erstmal eingemottet und witzigerweise kam dann eigentlich genau am Ende kam dann so ein Mädchen auf uns zu, die hat in so einem ganz coolen Klamottenladen gearbeitet hier in Amsterdam und die meinte sich, ja, und wir wollen ganz gerne eine Kaffeebar aufmachen im Laden und wir dachten, vielleicht könntet ihr das machen und so. Und dann haben wir dann mit der Eigentümerin geschnackt und die meinte so, ja, und super cool, wir werden das hier alles umbauen und so. Und ich dachte halt, okay, also wir haben dann irgendwie so einen Deal abgesprochen, wo sie dann praktisch Miete an uns zahlen, sozusagen, und nicht andersrum.
Aha.
Und wir haben dann praktisch so eine Art Pop-up in dem Klamottenladen aufgemacht. Aber das war halt auch wieder so ein mega Reinfall, weil der Laden halt einfach so wenig Besucher hatte. Also das war so ein super cooler Laden, muss ich dazu sagen, echt super schön, den gibt es leider nicht mehr. Aber die hatten halt so ganz teure Labels, also ganz so Einzelstücke und sowas halt.
Ja,
ne?
Ja, und Einzelhandel ist ja sowieso dann auch nochmal was, was ganz anderes, ne? Also auch so von der Frequenz, wie die Leute da reinkommen, so.
Ja, das stimmt. Kleinen, aber das war halt einfach von dem Ding her, der Laden hat einfach nicht so viele Leute angezogen. Also, weil die Leute halt ganz oft einfach erstens gar nicht wussten, was das ist. Der hatte so eine ganz, ganz, tiefen Eingang praktisch mit so einem langen Korridor, wo dann so komische Bäume standen und die Leute dachten halt immer, das wäre eine Galerie und sind dann halt einfach aus Prinzip nicht reingegangen.
Ja, kann ich verstehen.
Und irgendwann kam dann halt auch der Punkt, wo die dann auch uns mitgeteilt haben, dass der Laden bankrott ist und die Besitzerin hat erstmal schön ihren Laden sozusagen aufgegeben, hat sich nach Ibiza verzogen sozusagen und hat uns da alle im Stich gelassen. Das war halt auch wieder so eine Lektion, wo ich gedacht habe, so, nee, weißt du was, es reicht mir echt. Also ich habe echt keinen Bock mehr.
Ja.
War
das dann so ein Turning Point?
Das war so ein Turning Point. Wir haben gerade zu der Zeit auch die Kaffeebox umgestellt. Mhm. Wir haben dann tatsächlich am Ende...
Also die lief nebenbei immer weiter?
Die lief immer weiter. Wir haben natürlich auch in den Cafés, im Café selber immer unsere Kaffees ausgeschenkt von den verschiedenen Röstern und haben die da auch verkauft und so. Ende 2015...
Sorry. Mhm. Wonach habt ihr denn die Röster ausgewählt? Und wie seid ihr auf die zugegangen? Also wie hat das so funktioniert?
Also die Röster, die wählen wir auch immer noch auf verschiedene Art und Weise, verschiedenen Art und Weisen aus. Also wir haben natürlich ein riesen Netzwerk von Röstern, die wir sowieso schon kennen. Wir haben viele Röster, die uns anschreiben, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Ich habe auch meine Wunschliste natürlich. Mhm. Ich will jeden Monat eine ziemlich einzigartige Box zusammenstellen, die du halt nur bei uns bekommen kannst. Mit einzigartigen Cafés, mit etwas selteneren Origins oder einfach eine coole, visuell auch ansprechende Kaffeebox mit coolen Verpackungen und so weiter. Wir haben dann auch, als wir das Abo komplett neu gestartet haben in 2016, haben wir auch diese ganzen kleinen Tütchen abgeschafft. Wir verpacken nichts mehr um, sondern die Kaffees werden in Originalverpackung angeliefert und die werden jetzt einfach nur noch in Kaffeeboxen gesteckt, also in Päckchen gesteckt und dann an die Kunden geliefert.
Ja.
Und das hat natürlich einen mega, mega Unterschied gemacht, also von den Kosten her, aber auch einfach von der Erfahrung her, weil die Kunden jetzt einfach auch die Päckchen von den Röstern sozusagen entdecken können.
Den Kaffee anders schon wahrnehmen, wenn er ankommt.
Genau.
Ne?
Genau,
und weil vielleicht auch ein Bild von dem Röster haben, so anhand des Packagings.
Genau, anhand des Packagings. Und für uns ist es halt ganz wichtig, dass der Kaffee so frisch wie möglich ist. Deshalb verpacken wir dann auch nicht mehr um. Mhm. Also damals haben wir den Kaffee in so Kilosäcken bekommen und dann umgepackt. Und das machen wir jetzt gar nicht mehr. Also wir haben schon seit 4 Jahren die Kaffeebox echt konstant angepasst und verbessert und
jetzt ist die Kaffeebox halt meines Erachtens nach die beste, die wir jemals gehabt haben. Und wir machen halt sehr, sehr viel online. Also wir haben jeden Monat einen Brew Guide, wir haben jeden Monat Live Q&As mit jedem Röster auf Instagram.
Oh ja, die gucke ich mir manchmal an.
Ja, genau. Ja, ja, das macht immer super viel Spaß, ja, weil dadurch kannst du halt auch den Röster so ein bisschen mehr ins Rampenlicht stellen.
Ja, voll.
Und wir machen jetzt auch halt viel mehr so Ad-Hoc-Live-Instagram-Videos. Ich hatte vorhin eins mit meinem Freund gemacht, wo wir einfach Kaffee gebrüht haben und so weiter und einfach für verschiedene Themen diskutiert haben. Und wir versuchen halt jetzt auch über dieses Virtual Coffee Festival, was ich jetzt gestartet habe, praktisch auch nochmal eine ganz andere Schiene zu fahren und zu sagen, okay, Coffee-Wein wird durch viele Leute natürlich schon so als ja, als Quelle von Inspiration gesehen, aber halt, wir haben nicht so viel Education, also wir haben nicht so viel Artikel über jetzt, wie du zum Beispiel dein Wasser zusammen mischen kannst für zu Hause oder wie kannst du deine Sensory Skills trainieren und solche Sachen. Mhm. Und das ist etwas, was ich eigentlich dieses Jahr ganz gerne aufgreifen wollte, etwas mehr und und jetzt hat sich halt dieses, in den letzten zwei Wochen dieses Virtual Coffee Festival auf einmal herauskristallisiert und ja, das wird eigentlich genau das praktisch ansprechen, was wir jetzt eigentlich über Artikel auch machen wollten. Die Artikel werden auch kommen, aber jetzt halt dieses Virtual Coffee Festival ist halt praktisch eine Möglichkeit für Leute in real time praktisch an Workshops teilzunehmen, echt super interessanten Leuten zuzuhören, wie sie etwas erzählen über Kaffee, was halt echt super interessant ist. Und jedes Mal wird es andere Themen geben. Also das ist halt auch so eine Art so eine Sache, wo ich sage, okay, die Coffee Festivals in den verschiedenen Städten haben alle ihre Funktionen. Ich bin persönlich der Meinung, dass viele von den Coffee Festivals sich einfach zu sehr ähneln und dass es einfach jedes Jahr ein bisschen so das Gleiche ist.
Ja, ja, ja. Also, weißt du, was ich meine? Also ich finde auch, wenn man irgendwie zweimal auf dem Gleichen gewesen ist, dann hat man es irgendwie alles gesehen und das ist ja auch irgendwie... Genau. Also ich frage mich sowieso in letzter Zeit ganz oft, okay, braucht es das Festival jetzt auch noch und braucht die Stadt jetzt auch noch ein Coffee-Festival, weil dann sind sie ja doch alle irgendwie relativ ähnlich und so für so jemanden, der voll in der Kaffeeszene drin ist, sind es halt überall immer nur dieselben Leute. Und es sind auch diese, also klar unterscheidet sich das so ein bisschen von Stadt zu Stadt, aber so im Großen und Ganzen trifft man schon immer so sehr ähnliche Leute. Im eigenen Land besonders. Also was mir aufgefallen ist, zum Beispiel Wien und Amsterdam unterscheiden sich nochmal, aber auch so die deutschsprachigen, ne? Wien und Zürich und Hamburg oder wie auch immer, die unterscheiden sich schon sehr. Aber ja, ich weiß nicht, also so alle zwei Wochen auf ein anderes Coffee-Festival, weiß ich nicht, ob man da so sehr viel Neues noch von mitnimmt.
Nee, also ich glaube, das ist so für mich der Punkt gewesen. Also diese Idee kam mir eigentlich so ein bisschen, als ich erfahren hatte, dass Amsterdam verschoben wird und London verschoben wird. Die werden ja auch durch die gleiche Organisation zusammengestellt. Mhm. Ne? Das ist ja Allegra. Ich persönlich muss ehrlich sagen, also ich bin kein großer Fan von deren Konzept. Ich habe schon mehrmals ausgestellt in Amsterdam und war auch auf jedem London Coffee Festival in den letzten 6-7 Jahren. Mhm. Aber der Punkt ist für mich einfach so ein bisschen, dass das Konzept ist einfach so eine Art so Carbon Copy, dass sie praktisch in jeder Stadt ausrollen. Mhm. Von Paris bis Kapstadt bis Toronto und New York und Los Angeles, wo die jetzt überall sind.
Ja.
Und das Problem ist, du hast im Grunde genommen eigentlich gar nicht so wirklich so Innovation oder irgendwas anderes oder was Spannendes. Es ist immer irgendwie so die gleichen Aussteller jedes Jahr. Also wenn ich nach London fahre, ist es immer so, eigentlich so die Wettkämpfe sind eigentlich so das Spannendste. Also diese
Die Meisterschaften.
Zum Beispiel. Genau. Mhm. Und das ist eigentlich so das Spannendste für mich, weil die meisten Leute, die präsentieren eigentlich gar nicht wirklich was Neues. Es ist immer das Gleiche.
Klar, also du meinst jetzt die Aussteller, Kaffees. Nicht die an den Meisterschaften teilnehmen.
Nee, die Aussteller. Ja. Also du hast natürlich die ganzen Röster da, die Specialty Coffee Röster, die sind immer, ist auch immer verschiedene, die da sind. Das ist auch cool, aber du hast halt trotzdem immer so eigentlich so das Gleiche. Jeder schenkt seinen Kaffee aus. Okay, super. Das ist schön, aber es geht nicht mehr wirklich um Innovation. Und ich finde, gerade bei diesen großen Coffee-Festivals hast du halt eigentlich, du hast zwar schon viele Workshops und so weiter, aber du kannst eigentlich gar nicht wirklich teilnehmen, wenn du dich nicht schon lange im Voraus darauf festlegst, was du machen willst. Mhm. Weil die Workshops, da gibt es immer nur limitierte Sitzplätze und sind meistens auch so durch den ganzen Tag verteilt. Also kannst du eigentlich praktisch, wenn du irgendwie morgens was hast und abends was hast, dann musst du den ganzen Tag rumhängen. Und das finde ich persönlich halt irgendwie nicht so spannend. Also ich finde halt eigentlich, das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, um Leute zu treffen und mit Freunden so ein bisschen zu schnacken und mal zu gucken, was die so Neues haben und so. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich nur so ein großes Meet and Greet. Also
ja, voll.
Ich nehme da eigentlich persönlich sehr, sehr wenig
Neues mit.
Wo ich denke, bis auf diese Goodie Bag, wo auch immer nur so Ramsch drin ist und so. Weißt du, das irgendwie, ich denke einfach, es gibt einfach jetzt so, gerade jetzt in dieser Zeit, in diesem Coronavirus und so, wo wir alle zu Hause sind, es ist einfach an der Zeit, mal was Neues zu machen. Und ich glaube, gerade so dieses Virtual Coffee Festival, diese Idee war eigentlich so, okay, wir sind alle auf der ganzen Welt verteilt, wir können uns nicht alle treffen, das kostet auch viel Geld und Zeit, die Leute müssen reisen, das ist auch für die Umwelt sehr schlecht. Na? Mhm. Genau. Und ich dachte einfach, okay, unser Fokus wird einfach sein, wir wollen coole Leute einladen, die echt was Interessantes zu erzählen haben und Leuten einfach eine Möglichkeit bieten, in Real-Time praktisch Workshops mitzumachen von zu Hause aus oder einfach was Neues zu lernen über etwas, was sie einfach vielleicht noch nie wussten oder irgendwas, was sie immer schon wussten wollten. Und das ist jetzt einfach so das Konzept geworden und die erste Version auf jeden Fall wird auf jeden Fall erstmal gratis sein für jeden. Also jeder kann sich einfach umsonst einloggen und mitmachen.
Ja, geil. Ich habe das natürlich gesehen und wahrgenommen, dass du das machst. Finde ich auch richtig gut und ist jetzt auch genau die richtige Zeit. Also wir hatten ja eben, als wir uns begrüßt haben, haben wir beide gesagt, dass es auf jeden Fall schlimmer sein könnte gerade. Also dass eigentlich gerade viele gute Dinge irgendwie auch passieren. Weil wir ja beide.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, voll. Ja, weil wir beide sehr viel online und in Social Media unterwegs sind und da jetzt irgendwie auch viele Möglichkeiten sehen und halt auch merken, dass mehr Leute die Möglichkeiten da auch sehen. Und das Festival, das Virtual Coffee Festival, auf welcher Plattform wird das denn genau stattfinden? Also ich habe jetzt gesehen, du hast auf jeden Fall einen Instagram-Account, hast jetzt auch schon angefangen, Leute anzukündigen. Ist das dann so, dass
ja,
man.
Genau.
Also ich habe mich jetzt für den Newsletter auch angemeldet und super. Jetzt so langsam stellst du die Leute vor. Und wie sieht das dann genau aus am Sonntag? Also wenn ich sage, yes, ich will auf jeden Fall dabei sein, wo gehe ich hin?
Also erstmal musst du dich anmelden auf virtualcoffeefestival.com/signup. Die Idee ist, dass du dich erstmal für unsere Newsletter anmeldest, weil wir auch so eine Art Fundraiser gestartet haben. Das ist natürlich alles nicht umsonst. Wir machen das natürlich für die Community, aber das kostet auch Geld. Und wir wollen auch eigentlich mit diesem Festival ein gutes Ziel erreichen, indem wir halt zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen oder sowas unterstützen können. Etwas, was jetzt gerade so diesen Zahn der Zeit trifft und wir praktisch etwas für die Gesellschaft machen können, von der wovon jeder profitieren kann. Also wenn unsere Ärzte und unsere ganzen Medical Helpers und so unterstützen können, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Ziel.
Ja.
Aber am Sonntag wird es, das muss ich noch entscheiden, ich habe mich noch nicht festgelegt, auf welche Plattform, aber es wird entweder Zoom oder unsere andere Videoconferencing-Software sein, über die du dich einloggen kannst, aber du wirst es auch auf Facebook und YouTube sehen können.
Okay, cool. Also auf unterschiedlichsten Plattformen.
Genau, also wir wollen halt wirklich mit diesem, auch gerade weil wir es jetzt umsonst anbieten, den Zugang, wollen wir halt die größte mögliche Anzahl Leute erreichen. Ich muss dazu sagen, ich bin total überrascht. Wir haben innerhalb von 3-4 Tagen schon 600 Anmeldungen bekommen über diesen Newsletter.
Sehr cool.
Ja, es ist echt total crazy. Also auch der Instagram-Account ist echt mega explodiert in den letzten Tagen. Also ich glaube, die Leute haben einfach wirklich, wirklich Bock drauf, weil es einfach die Leute zusammenbringt und die Idee ist halt auch vor allen Dingen ein positives Signal auszusenden an die Kaffee-Community. Viele von meinen Freunden und von deinen Freunden sicherlich auch. haben gerade echt mega Probleme und ja, wissen nicht, wie das weitergehen soll. Und wir sind jetzt natürlich in so einer Situation, wo wir auch nicht wissen, wie viele Cafés überleben werden. Das muss man da ganz ehrlich sagen. Aber ich bin halt einfach der Meinung, dass wir das zusammen durchstehen können. Und das Ziel von diesem Kaffee-Festival ist auch, den Leuten eine Möglichkeit zu geben, auf etwas Positives zu schauen, sich zu freuen. Und ich möchte halt eigentlich auch gerne jeden, der teilnimmt, praktisch über dieses Kaffee-Festival miteinander verbinden. Also egal, wo du bist auf der Welt, du kannst teilnehmen, du kannst deine Erfahrung über Instagram mit Hashtag Virtual Coffee Festival teilen. Du kannst auch deinen eigenen Livestream starten und den Leuten zeigen, wie du deinen AeroPress-Workshop mitmachst und so.
Ach, also das ist ja halt schon, witzig, okay.
Ja, also die Idee ist halt tatsächlich, dass jeder halt Zugang bekommt und halt diese ganze Erfahrung miteinander teilen kann.
Ja, weil das wäre jetzt nämlich zum Beispiel auch meine Frage gewesen. Inwiefern ist das so ein Community-Get-Together? Weil erstmal klang das jetzt für mich wie, es gibt ganz viele Workshops, die man sich anschauen kann. Aber das kriegt man ja nicht so richtig mit, wer da jetzt so mit dabei ist.
Nee, das schon. Also man kann natürlich zum Beispiel über den Hashtag kann man natürlich sehen, wer jetzt gerade mitmacht, über Stories zum Beispiel auf Instagram. Man kann auch einen Livestream selber starten, indem man einfach seinen eigenen Followers zeigt, dass man gerade an diesem Workshop teilnimmt und zum Beispiel mit der AeroPress Kaffee macht. Aber die Idee ist halt auch über also echte über diese Plattform halt auch die Leute praktisch teilnehmen zu lassen. Also du kannst halt auch, wir werden auch Q&As machen. Am Ende von jeder Präsentation gibt es 20 Minuten, wo Leute Fragen stellen können. Wir werden auch verschiedene Abstimmungen haben. Wie fandst du diese Präsentation? Oder hast du selber jetzt gerade Kaffee gemacht? Oder hast du gerade dein eigenes Wasser zusammengemischt und so weiter? Der Punkt ist dann im Endeffekt halt auch dadurch so eine Art Community zu aufzubauen. Und ich glaube halt einfach, dass wenn das erfolgreich ist, dass das auch ein regelmäßiges Event werden wird.
Ja, cool. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich das dann so dass das so langsam dann ausplätschert. Also, dass wenn die Workshops gerade so rum sind, dass es dann losgeht, dass irgendwie auf Instagram dazu irgendwelche Posts gemacht werden, Stories und weiß ich nicht was.
Genau.
Und dadurch dann auch nochmal welche neu drauf aufmerksam machen oder andere motivieren, das auch doch nochmal auszuprobieren oder so, was sie da gesehen haben. Da bin ich echt gespannt. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wir haben ja diese Woche auch so eine Community-Sache laufen, die Coffee Community Week. Und ja, das ist total schön auch wieder, obwohl wir ja am Montag angefangen haben, ganz viele immer noch zu dem Post von Montag auch posten, also zu dem Hashtag. Also das ist nicht so ein Ding so, okay, das war jetzt nur am Montag und wenn ich es am Montag verpasst habe, dann bin ich raus. Sondern das ist ja sowas, was sich jetzt noch ein bisschen durch die nächsten Wochen trägt, auch wenn es am Sonntag schon vorbei ist. Das ist echt, sehe ich auch die, bei dem Festival.
Ja, also es ist ja nicht nur eure Coffee Community Week, sondern es ist ja auch diese Initiative Brew at Home von I'm Not a Barista. Das ist ja auch gerade so.
Ja, genau. Das läuft, und genau, das die Quarantine Baristas, oder wie heißt das?
Ja, genau.
Ja, genau. Sehr, sehr cool. Ja. Sehr geil.
Einer der Mitbegründer von dieser neuen Gruppe, der ist auch einer unserer Präsentatoren. Matt Winton.
Ach ja, den kenne ich auch. Ja, der hat den ersten Tag mitgemacht.
Genau, der ist einer unserer 5 Sprecher. Ach. Er wird einen Workshop geben über eigentlich so ein bisschen so Sensory Skills und wie du halt auch zu Hause so eine Art Pro werden kannst, wenn es ums Kaffeebrühen geht. Also er wird dann auch so ein paar seiner eigenen Tricks teilen und so ein bisschen so. Eigentlich so ein bisschen so die Einleitung geben für Wendelin. Wendelin ist
die AeroPress-Weltmeisterin.
Genau, AeroPress-Weltmeisterin und immer noch die holländische Barista-Champion.
Ja.
Glück gehabt. Die Meisterschaft wurde ja verlegt. Ja, genau. aber super coole Frau, die auch die Head Barista ist von Single Estate in Den Haag. Das ist echt eines der schönsten Cafés in Amsterdam, in Holland meine ich. Sie wird dann den letzten Workshop geben, wo wir dann alle zusammen mit der AeroPress ein Washed Rwanda brühen werden.
Ach, geil.
Was sehr gut passt, weil wir auch einen Washed Rwanda in unserer letzten Box hatten, ja, in Calais aus Beirut. Mhm. Und alle, die unsere Kaffeebox erhalten haben, haben dann auf jeden Fall schon mal
den Vorteil,
den Kaffee parat.
Ja, ja. Ja, wenn er noch genau da ist, ne?
Wenn er noch da ist,
ja, genau. Ja. Ja, sehr cool. Wie viele verschiedene Leute wird es geben? Speaker oder?
Fünf. Es gibt fünf. Mhm. Genau, jeder hat 45 Minuten insgesamt, also 20 bis 25 Minuten Präsentation. Mhm. Und danach gibt es für jeden einen Q&A. Ich hatte mir eigentlich so erwünscht, das in so einer coolen Location hier in Amsterdam zu machen, aber wegen dem Lockdown wird das nicht mehr gehen. Also wir werden das wahrscheinlich von zu Hause aus machen. Mhm. Also echt.
Ach, du und Wendelin dann zusammen, weil sie...
Nee. Alle werden zugeschaltet.
Ja, okay. Mhm. Nee, weil genau, du die coole also Location jeder, meintest.
Ja, die coole Location, ich hatte eigentlich also sozusagen als Studio für mich selbst, weil ich ja als Host auch zu sehen bin. Mhm. Aber ich hatte mir dafür eigentlich eine coole Location ausgesucht, aber die hat mir leider kurz nach meiner Tour-Besichtigung hat mir gesagt, tut mir leid, aber wegen dem Coronavirus können wir momentan keine Events hosten. Mhm. Und und jetzt haben wir eigentlich so beschlossen, okay, wir machen das jetzt hier zu Hause. Es ist nicht ideal, weil wir haben sehr viele Farben hier. aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Gehen. Nee, das ist nicht so schlimm und ich glaube, das können wir auch technisch ziemlich gut meistern. Ja. Und
ich meine, es ist ja auch gerade das Ding, dass alle ein bisschen improvisieren müssen. Oder genau, ja, genau. Eben. Also das wird ja niemandem irgendwie negativ auffallen, sondern das ist gegeben. Das ist einfach so.
Das stimmt.
Es ist halt einfach gerade so.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und ich glaube einfach, es geht halt auch eigentlich mehr darum, dass die Leute teilhaben und dass jeder Spaß hat. Und ich hoffe halt einfach, dass wir am Ende des Workshops, also am Ende des Festivals, praktisch auf ein richtig cooles Event zurückschauen können und sagen können, hey, wir haben echt was Positives getan für die Coffee Community. Wir haben den Leuten eine Möglichkeit gegeben, um sich irgendwie miteinander verbunden zu fühlen in dieser Zeit von Isolation. Mhm. Und ich hoffe halt auch, dass die Leute tatsächlich etwas lernen und am Ende des Tages mit irgendwelchen neuen Einsichten oder Skills am nächsten Tag frischen Kaffee zubereiten können.
Ja, sehr cool. Ja. Ist denn das The Coffee Vine jetzt dein Hauptjob? Weil wir hatten nie den Punkt, wo du gesagt hast, da bin ich dann da weggegangen und dann habe ich Kaffee gemacht oder habe nur noch den Blog gemacht oder nur noch die Box.
Nee, also die Box, die läuft sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich bin auch sehr stolz drauf, dass wir in den letzten Jahren auch die Box immer weiter verbessern konnten. Im Grunde genommen gibt es eigentlich keinen Röster, mit dem wir bis jetzt noch nicht zusammengearbeitet haben. Also der Einzige, der immer noch Nein sagt, aber den werde ich irgendwann auch rumbekommen, das ist James Hoffman mit Square Mile. Mhm. Aber wir haben eigentlich alle anderen schon irgendwann in der Box gehabt. Wir versuchen halt auch viele Röster aus außerhalb Europas zu präsentieren. Also wir hatten jetzt gerade in der jetzigen Box einen Röster aus Libanon und einen Röster aus Kanada.
Ja, cool.
Das ist sogar schon unser fünfter kanadischer Röster.
Ja.
Genau. Aber die Kaffeebox, also gut, das ist halt, das mache ich einmal im Monat, also das Einpacken. Ich habe dann so ein paar Helfer, die kommen und helfen mir dann mit dem Einpacken, aber das ist halt einmal im Monat. Ich habe dazu, nebenbei habe ich noch eine andere Firma, die heißt Fresh Drip.
Das klingt ja auch nach Kaffee.
Genau, das sind auch einzelpositionierte Kaffeefilter zum Kaffeebrühen unterwegs. Ich muss aber dazu sagen, dass Fresh Drip jetzt gerade durch diese Krise echt mega
krassen Einbruch
erlebt, genau, weil wir liefern halt viel an Hotels zum Beispiel und an Outdoor-Geschäfte und so weiter und die sind halt momentan alle in der Krise.
Ja.
Und das musste ich jetzt erstmal so ein bisschen einfrieren. Ich weiß auch nicht, wie es damit weitergeht, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, wie lange sich das jetzt hinziehen wird mit der Krise und wie lange das dauert, bis diese ganzen Deals, die ich schon eigentlich ausgearbeitet hatte mit verschiedenen Hotels und so, bis sich das wieder einklingt. Aber darum habe ich jetzt halt auch eigentlich ein anderes Projekt gesucht und das Virtual Coffee Festival kam eigentlich genau zur richtigen Zeit. Mhm. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die wahnsinnig positive, für das positive Feedback von den ganzen Leuten, wie enthusiastisch die Leute sind und begeistert. Und ich muss dazu sagen, die Sprecher, das war nicht so leicht, weil viele von den Sprechern, die ich eigentlich auch zu Beginn angeschrieben hatte, also einige davon, die konnten leider nicht teilnehmen im Endeffekt, weil die auch selber mit ihren Geschäften momentan echt eine Krise erleben.
Ja.
Und weißt du, auch wenn das für das Positive und für das gemeinsame Gut ist, kommt natürlich deren eigenes Geschäft zuerst. Das verstehe ich auch komplett.
Ja.
Im Endeffekt, die Sprecher, die wir haben, das sind echt super Leute. Die hätte ich eh eingeladen irgendwann. Und ich bin sehr froh, dass die teilnehmen können.
Ja, sehr cool. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es da echt so zwei Seiten gibt. Die eine Seite sagt so, ja, jetzt kommen wir nicht mit so einem Quatsch. Da kann ich mich jetzt gar nicht drauf vorbereiten. Also geile Idee, aber jetzt gerade, wie soll ich das bitte machen? Weil es bedarf ja dann auch einer gewissen Vorbereitung also man hat ja da auch einen gewissen Anspruch, wenn man das über so eine große, hoffentlich sehr wahrscheinlich, Reichweite macht.
Ja, ja.
Und
auf jeden Fall.
Ja, also die Leute, die du jetzt hast, die haben vielleicht nicht so ein nicht so eine direkte, so große auch finanzielle Verantwortung oder organisatorische Verantwortung von also Mitarbeitern gegenüber und so, ne? Also das kann ich ja, also ich zum Beispiel für mich sage jetzt auch, also mir geht's verhältnismäßig eigentlich ganz gut. Vor 2 Wochen dachte ich noch, oh mein Gott, das ist der Untergang, das wird hier gar nichts mehr. Und mittlerweile denke ich einfach nur, ich hab's so gut, weil es einfach nur mich alleine betrifft und niemanden irgendwie drumrum. Und alleine kommt man da schon irgendwie durch.
Ja, das stimmt schon, aber ich muss dazu sagen, es trifft Leute auch je nach Land verschieden. Also ich habe zum Beispiel Taylor Brown, das ist die Gründerin von TaylorMade. Super Rösterei aus Norwegen, sie ist ja eigentlich Australierin.
Geiles Design auch.
Super geiles Design, sie war ja auch Head Roaster bei Tim Vandenbow und hat sich dann mit Taylor und Jürgen erst selbstständig gemacht und dann vor 2 Jahren oder vor einem Jahr TaylorMade gegründet. Und sie meinte zu mir gestern noch am Telefon, bei denen ist super viel los. Die haben in Norwegen noch keinen Lockdown. Und die verkaufen noch super viel Kaffee und Donuts und so weiter. Aber das ist natürlich verschieden. Also in England war das zu Beginn schon noch relativ okay. Und jetzt seit dieser Woche ist da auch kompletter Lockdown. Also es ist halt sehr schwer. Und es ist je nach Land verschieden. Hier in Holland zum Beispiel können viele Läden noch Takeaway machen. Du kannst online bestellen über Deliveroo zum Beispiel, was ich auch ein bisschen absurd finde. kannst du Kaffee bestellen inzwischen bei Coffee Company, das ist so eine lokale Kaffeekette. Gut, also wenn denen das hilft, um zu überleben, finde ich das okay. Mhm. Aber ich hoffe, das wird nicht so eine Art Gewohnheit, dass Leute jetzt in Zukunft ihren Flat White über Deliveroo bestellen. Also das finde ich dann wirklich lächerlich, ehrlich gesagt.
Ja, also ein Heißgetränk bestellen finde ich auch sehr, sehr strange. Also was halt hier in Deutschland viele jetzt machen, ist, dass sie Fahrradlieferdienst einfach machen, ne? Also mit dem Markus von Sweet Spot in München hatte ich auch gesprochen und der hat halt alle seine Kaffees jetzt an seine Stammgäste mit dem Fahrrad geliefert. Und was halt sogar.
Also auch heißt frisch aufgebrüht oder?
Nein, die Bohnen.
Die Bohnen, okay.
Die Bohnen.
Ja, klar. Also das mit Online-Bestellen und so, das geht natürlich weiter. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich bin sehr dankbar, dass ich mit Coffee Wine immer noch weiter ganz normal arbeiten kann. Also ich habe jetzt auch letzte Woche die letzte Kaffeebox verschickt.
Ja.
Und ich war sehr überrascht, dass selbst in Australien war unsere Box schon nach 5 Tagen da.
Ach, also, wow.
Das fand ich echt mega krass. Also wir haben Kunden in Island, in Kanada, in Australien, Japan, auf der ganzen Welt verteilt und die haben alle ihre Box schon bekommen, obwohl es eigentlich kaum noch Flüge gibt. Aber irgendwie die Pakete kommen an, es ist nicht zu fassen.
Ja, geil, aber voll schön. Also und ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich jetzt, also was diese Box angeht, auch wirklich von Vorteil ist. Also ich habe auch schon mit anderen Leuten gesprochen, die halt nur einen Online-Kaffee-Shop haben. Und für die läuft es halt gerade richtig gut. Für die kommt das so, ja.
Klar. Also klar, aber wenn du dann halt irgendwie dir andere Cafés anschaust oder andere Kaffeeröster, die halt mehrere Läden haben, wo plötzlich kein Kunde mehr ist, weißt du, das ist halt schon, das ist halt heftig, weil du hast natürlich Mitarbeiter und du hast natürlich diese Kosten, Miete und alles Mögliche und auf einmal hast du das Einkommen einfach nicht und das kannst du nicht komplett über Online-Shopping kompensieren.
Auf keinen Fall, ja.
Ne, das ist natürlich schon ein großes Problem und in Holland hat die Regierung jetzt so verschiedene Hilfspakete angekündigt für kleine Betriebe oder mittelgroße Betriebe.
Ist angekündigt oder ist es schon safe?
Nee, das ist schon safe, aber du kannst, wie du dich dafür anmeldest, das wird jetzt in den nächsten Tagen bekannt gegeben, aber das ist schon garantiert. Mhm. Und auch zum Beispiel, was Arbeitslohn betrifft und so, kannst du da auch eigentlich so eine Art Arbeitslosengeld beantragen, was dann aber nicht als Arbeitslosengeld angesehen wird und du musst es auch nicht zurückzahlen. Also das ist halt auch gut.
Ja, voll.
Aber,
weil Kredite helfen halt jetzt nicht so viel, ne?
Nee, weil dann hast du eigentlich nur mehr Schulden und im Grunde genommen weißt du ja gar nicht, ob du das überstehst. Ne? Also deshalb, ich bin auch so ein bisschen skeptisch. Hier gibt es so eine lokale Aktion, dass du praktisch Geschenkgutscheine kaufen kannst bei verschiedenen Horeca-Geschäften, also Restaurants und so. Mhm. Im Grunde genommen möchte ich dich schon unterstützen, aber auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, ob ich praktisch einfach nur Geld in einen Fass ohne Boden schmeiße.
Oh, weil, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja,
ja, voll. Weil du halt nicht weißt, also jetzt in Amsterdam oder in den Niederlanden dürfen die Cafés und so erst ab dem 6. April wieder öffnen.
Mhm. Frühestens, also ich gehe da nicht von aus, um ehrlich zu sein.
Ja, also die Regierung hat noch nicht so ganz angekündigt, wie die das genau managen wollen, weil man darf hier in Holland bis zum 1. Juni eigentlich keine großen
Veranstaltungen?
Ja, Veranstaltungen haben und so. Und ich weiß nicht, wie das laufen soll, wenn du dann ein Restaurant hast, wo 100 Leute reinpassen, weißt du? Also das ist halt irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Vielleicht weiß ich auch nicht, was der letzte Stand der Sachen ist, aber...
Ja, also aber ich glaube, so wie sich das gerade entwickelt, ist, also die Politik muss sich ja jeden Tag nochmal so ein bisschen umentscheiden und jeden Tag gucken, wie es so läuft. Man weiß ja gar nicht, was jetzt passiert.
Aber ich muss dazu sagen, also die Leute sind überraschend positiv. Mhm. Also überraschenderweise gibt es viel Durchhaltungsvermögen. Die Leute verstehen auch, dass das notwendig ist. Wir müssen uns tatsächlich an diese Regeln halten.
Ja.
Weil zum Beispiel in Holland wird gar nicht mehr getestet auf Coronavirus, sondern du wirst nur getestet, wenn du tatsächlich mega Symptome hast und im Krankenhaus landest.
Mhm. Oder definitiv Kontakt einfach, mit jemandem hattest? Oder ist das auch nicht mehr? Definitiv
Kontakt hattest wahrscheinlich, das weiß ich nicht so genau, aber hier wird eigentlich gar nicht mehr getestet. Also die sagen einfach, weißt du, also wenn du krank bist, bleib zu Hause, halt Abstand und hoffentlich können wir das irgendwie auf diese Art und Weise überstehen, aber ja, wir wissen halt gar nicht, wie viele Leute infiziert sind. Also das ist halt einfach auch schwer. Und du weißt halt auch nicht, wenn du jetzt am 6. April oder nach dem 6. April wieder aufmachst, wie sollst du dann praktisch dein Restaurant führen? Mhm. Weil du kannst ja nicht, wenn du 50 Tische hast, auf einmal nur 20 Tische haben. Also das geht schon, aber du wirst trotzdem irgendwie mit Leuten in Kontakt kommen. Ob der Virus dann in der Luft ist oder über deinen Teller verbreitet wird oder so, das ist halt schon schwer. Und deshalb weiß ich halt auch nicht so genau, ob dieses ganze Takeaway, ob das tatsächlich so viel bringt. Also, weil im Grunde genommen, wenn der Koch das angefasst hat und der Koch hat Coronavirus und du steckst es dir dann in den Mund, dann kannst du es auch bekommen. Also,
ja, weißt du? Und auch die Leute, die dann unterwegs sind und das ausliefern, zu wie vielen Leuten haben die Kontakt?
Genau.
Also auch wenn man das so kontaktlos wie möglich versucht, ne? Also irgendwie ist man ja doch draußen und packt dann mal an eine Ampel und packt mal da dran und gibt hier doch mal jemandem aus Versehen die Hand, wobei das eigentlich, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber
das funktioniert sehr gut, ja.
Ja. Und dann muss man dazu auch noch sagen, dass ich mir auch nicht so sicher bin, wie viel die Cafés wirklich daran verdienen, dass sie halt dann jemanden jetzt auf die Straße schicken und einzelne kleine Verpackungen irgendwie verschicken.
Gar nichts.
Aber das da hatte der Markus zum Beispiel auch gesagt, das ist jetzt nichts, woran die Geld verdienen. Das macht er einfach, um den Laden am Laufen zu halten und um beschäftigt zu sein und um die Hoffnung zu behalten, dass es danach wieder alles gut läuft.
Ja, ich meine, die Regierungen, die können natürlich auch nicht die Verantwortung Also ich meine, das ist natürlich so eine Abwägung, ne? Wie viele Tote kannst du erwarten oder wie viele Geschäfte oder Cafés oder Restaurants gehen pleite, ne? Also es ist halt immer so das Thema. Also ich sehe sowieso auf kurze Sicht, einige werden es nicht schaffen, das ist ganz klar.
Ja.
Vapiano zum Beispiel ist inzwischen pleite, das finde ich auch gar nicht so schlimm. tut mir leid für die Leute, die da arbeiten, aber ich finde Vapiano, es hat sich halt einfach auch ausgelutscht irgendwann. So, es kommt ja aus Hamburg.
Ja, ich weiß, ich habe in Hamburg meine Ausbildung gemacht zur Systemgastronomin und ich hatte 3 Leute von Vapiano auch bei mir in der Klasse.
Ja.
Nicht nur Gutes gehört.
Nee. Also es ist ja eigentlich so eine Art, so ein schicker McDonald's eigentlich.
Ja.
Die waren schon lange in den Problemen. Also das ist ja nichts Neues. Ja. Aber weißt du, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, da wo die Cafés, also jetzt, ich hoffe, keine Cafés machen zu, weil das... das wünsche ich keinem, aber so große Ketten, weißt du, die halt eigentlich auch so gar nicht wirklich was, ja, die
wo kein Herz mehr drin steckt.
Ja, wo einfach keine Luft mehr drin war, weißt du, so diese ganzen, also das ist ja auch, glaube ich, so, was das Problem mit diesem Coronavirus ist, dass es offenbart eigentlich unsere Schwächen. Und unsere Schwäche ist eigentlich, dass wir eigentlich jeden Tag mit dem Gefühl aufwachen und dann zur Arbeit gehen, dass alles gut ist. Ne, dass wir in einer stabilen Wirtschaftslage leben, dass es keinen Krieg gibt, dass keiner plötzlich stirbt oder so. Und dass wir praktisch eigentlich nie irgendwas Geld auf die hohe Kante gelegt haben für so einen Tag wie jetzt.
Mhm.
Und dadurch, weil wir immer so süchtig sind nach diesem Wachstum und immer mehr wollen und mehr Profit und mehr dies und mehr jenes, haben wir eigentlich gar nicht so darüber nachgedacht, was passiert eigentlich, wenn es tatsächlich zu so einem Punkt kommt, wo wir auf einmal alles zumachen müssen.
Ja.
Und ich glaube, das ist so eine Art, ich hoffe, dass es uns allen so ein bisschen Food for Thought gibt, dass wir mal drüber nachdenken, dass diese ganze Gier nach Geld eigentlich gar nichts bringt.
Ja, Geld und Konsum. Und alles so Geld, unbewusst, Konsum, dass man da gar nicht mehr richtig mitkriegt, was man eigentlich macht.
Genau, und vor allen Dingen auch so die Natur. Also wir merken das jetzt, wir gehen jeden Tag spazieren und so. Wir merken halt echt, die Luft ist besser, die Natur sieht besser aus. Weißt du, es hat schon was Gutes.
Hm.
Man sieht das ja auch an diesen Satellitenfotos von China, wo irgendwie die Luftverschmutzung auf einmal weg ist.
Ja.
Weißt du? Witzig, also ich meine, das ist halt ein perfektes Beispiel dafür. Wir verpesten unseren wunderschönen Planeten und denken gar nicht drüber nach. Und im Endeffekt, das musste eigentlich passieren.
Hm. Ja, ich sehe auch echt nicht nur Negatives. Also vor allem auch der Umgang miteinander. Also wie vielen ich das jetzt schon erzählt habe, aber wenn ich so durch meinen Instagram-Account scrolle, da verdrücke ich echt eine Träne nach der anderen, weil ich irgendwie einerseits sehe, wer gerade so leidet und wer da echt um die Existenz kämpft. Und dann aber auch, wie viel Liebe da füreinander da ist und wie sehr alle sich irgendwie gegenseitig unterstützen. Und ich hoffe sehr, dass das nicht nur in unserer schönen kleinen Kaffeeblase so ist. Also
nee, das glaube ich nicht. Also ich sehe das auch in unserer Nachbarschaft. Die Leute sind die passen aufeinander auf.
Mhm.
Das finde ich total schön. Wir haben so viele Zettel durch den Briefkasten bekommen von hey, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht beim Einkaufen oder den Hund spazieren oder so, weißt du?
Ach ja, voll schön.
Also das ist also richtig so, diese Gesellschaft, die wächst so ein bisschen aneinander. Ich glaube, wir haben halt einfach diese Gewohnheit bekommen, auch natürlich übers Internet, dass wir uns eigentlich voneinander entfernt haben und eigentlich nur noch süchtig waren nach irgendwelchen Online-Verbindungen und so weiter. Aber im Grunde genommen ist das Menschliche untereinander, auch mit der Familie zum Beispiel, total wichtig.
Mhm.
Und ich glaube jetzt auch, wo die Leute total Angst haben, dass ihre Eltern Coronavirus bekommen und sterben, man macht sich auch die Mühe, um sich viel mehr darum zu kümmern.
Mhm. Hast du auch das Bedürfnis auf der Straße, wenn du jetzt jemandem begegnest, die zu grüßen?
Also ich merke schon, dass die Leute, also man ist natürlich schon so ein bisschen so, man hält den Abstand und man will sich jetzt nicht zu nahe kommen.
Mhm.
Aber die Leute sind schon, also es ist schon irgendwie witzig so. Also auch zum Beispiel jetzt hier in den Geschäften, man muss dann irgendwie Schlange stehen, weil man dann nicht alle gleichzeitig rein darf.
Mhm.
Und das ist schon irgendwie so ein merkwürdiges Gefühl. Also heute war ich beim Markt, habe da so ein paar Sachen gekauft. Und das war dann irgendwie so, ihr müsst aber da schon Abstand halten, ne?
Mhm.
Und alle haben irgendwie gelacht und das war irgendwie so ein bisschen so, okay, witzig, aber auf der anderen Seite auch so, okay.
Creepy.
was ist jetzt hier los? Ne? Also ja. Normalerweise drängeln sich die Leute da immer an den Marktständen und jetzt auf einmal standen da alle so ganz, ganz brav und ich habe auch gemerkt, die Leute hetzen auch nicht mehr so viel. Mhm. Weißt du, man hat auch so ein bisschen so, wir waren gestern auf dem Fahrrad, nee, heute Mittag waren wir auf dem Fahrrad und haben Brot gekauft und uns ist aufgefallen, dass die Leute dann auch bei der Ampel nicht mehr so drängeln und die halten ihren Abstand und sind nicht mehr so, kleben einem nicht mehr so auf der Backe sozusagen, weißt du, so wie das normalerweise ist.
Ja, einfach so ein bisschen rücksichtsvoller.
Ja, bisschen rücksichtsvoller, so ein bisschen mehr, okay, ich halte meinen Abstand, ich bin nicht mehr so aufdringlich. Mhm. Das hat schon irgendwie so einen Unterschied, ja.
Ja,
das
und vielleicht merkt ja der ein oder andere auch, dass es eigentlich ganz schön ist.
Ja, genau.
Mit ein bisschen mehr Ruhe durchs Leben zu gehen, ja.
Genau.
Ja. Ja, Alex, super schön. Also sehr, sehr cooles Gespräch, jetzt vor allem auch zum Ende, so der Austausch über, was diese Zeit jetzt gerade so mit uns macht. Ich würde so langsam zum Ende kommen. Wir haben nämlich so eine Stunde voll. Richtig gut. Das ist auch so, dass der Rahmen, den ich mir immer so wünsche.
Okay. Super.
Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest?
Also ich wünsche mir halt einfach nur, dass die Leute, wenn sie zum Beispiel ihre Kaffees geliefert werden haben möchten, dass sie sich bei uns anmelden und uns weiterhin unterstützen, weil wir auch die Röste unterstützen und am Sonntag bei unserem Virtual Coffee Festival dabei sind und vor allen Dingen auch der Kaffee-Community und anderen Menschen auch zeigen, hey, wir können das überstehen zusammen, wir sind alle, we're in this together sozusagen und dass wir mit allen zusammen die Kraft haben, um diese Krise zu überwältigen und ich hoffe einfach, dass wir nach dieser Krise alle stärker und besser und
bewusster
miteinander umgehen und vielleicht auch einfach ein anderes Wirtschaftsmodell für diese Gesellschaft finden, was einfach nachhaltiger ist und ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt.
Ja, total, ja. Ja, sehr cool. Danke dafür.
Danke, Anna. Cool. Vielen Dank.
Ja, einen wunderschönen Abend dir noch.
Einen schönen Abend. Und wünsche ich dir auch.
Pass auf dich auf.
Danke für das tolle Gespräch. Ja, ja, du auch. Be safe. Und hoffentlich sehen wir uns dann am Sonntag.
Yes, bestimmt. Bis dann. Tschüss.
Schönen Abend. Ciao.